Überhaupt hat es dem ins Hirn nicht gestaubt. Immerhin ist jetzt was drin.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast. Und wir freuen uns sehr, der große Schauspieler, Sprecher, Humorist, The Voice, Wolfram Berger. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich ja, dass ihr da seid. Endlich.
Ja, endlich, genau. Fangen wir mal ganz von vorne an. Der Berger Bub wächst mit seinen zwei Brüdern Helmut und Roland in Graz-Gaidorf auf, in der Postsiedlung, wenn ich nicht irre, oder zumindest in der Nähe der Postsiedlung. Die Frage geht jetzt aber gar nicht so sehr auf die Siedlung, das kannst du nebenbei beantworten. Die Frage ist, woher kommt bei euch drei die Affinität zur Kunst und zum Schauspiel vor allem?
Zur Kunst kommt er hauptsächlich vom Vater, aber der war jetzt überhaupt nicht in der Schauspielkunst zu Hause, sondern eher in der bildenden Kunst. Der hat viel gemalt, modelliert, gezeichnet, geschnitzt, er hat alles Mögliche gemacht, bis zum Innenarchitekten. Und das war schon bewundernswert, muss ich sagen. Also da war er so ein Vorbild, dass ich mir da, also im Nachhinein, glaube ich, schon als Kind gedacht habe, das packe ich nicht, ich muss irgendwas anderes machen. Nein, weil ich habe schon ab und zu so den Reiz in der Hand, irgendwas zu malen oder technisch irgendwas zu vollbringen. Aber da gebe ich mir ziemlich früh auf und ich schließe das zurück auf meinen Vater. Aber der hat keinen, zum Beispiel für meine Mutter, hat er keinen mit einem Zahnarztbohrer aus einer Billardkugel einen Anhänger machen, das Dornröschen, mit Spinnrad, mit allem möglichen Zeug. Es ist unglaublich. Dann hat er Einlegearbeiten. Er hat mit seinem Taschenfädel hat er einen Schach geschnitzt, wo er bei den Bauern ganz verschiedene Gesichter hattest. Also wirklich beeindruckende Sachen. Und jetzt die andere Seite, die darstellerische Seite, das kommt möglicherweise hauptsächlich von meiner Mutter, die aber selber auch nicht gespielt hat, sondern die als Kind sehr beeinflusst war von einem Schulkollegen, der mit der ganzen Klasse oder mit der halben Klasse oder mit Freunden schon als 10-, 12-, 13-Jähriger in den Wald gegangen ist und denen Opern vorgesungen hat. Und meine Mutter war, ihr Leben lang hat sie immer von dem geschwärmt, dass sie als Kind Opern gehört hat von ihrem Schulkollegen. Und wir hatten ja kein Geld oder kaum Geld und meine Eltern sind dann früh in die Grazer Oper gegangen. Und wir haben schon mit 5 Jahren, glaube ich, ins Rheingold mitgeschleppt. Ich kann mich zwar an die Musik nicht mehr an jeden Ton erinnern, aber ich kann mich noch an einige Bühnenbildreste erinnern. Fafners Burg oder das Gold, wie es auftaucht. Also, und das hat mich dann so fasziniert, dass ich einige Jahre bis zu meinem, glaube ich, 16. Lebensjahr manchmal 3 bis 5 Mal in der Oper war. Ab und zu mal im Theater, aber ich habe 20 Mal die Zauberflöte, alle Verdi-Opern, auch viele Wagner-Opern, da sind wir hinten gelegen und zurückgekehrt. Also es war spannend, es war so eine ganze Truppe, die da immer hinaufgerannt ist, um gute Plätze zu erwischen. Und da war ich, glaube ich, also wirklich einige Jahre. Und dann schlagartig mit 16 habe ich Kabarett gespielt bei den Spielvögeln, die Tellerwäscher, und da bin ich in die Nähe von Jazz, von Kabarett. Damals war Gott, das Kaff wurde eröffnet, der Jazzkeller in der Bürgergasse. Von dort weg war ich nie mehr in der Oper. Ich glaube, das nächste Mal dann 10 Jahre später vielleicht, aber dann auch noch mal rudimentär. Aber dann war ich nur mehr im Jazzkeller und im Forum Stadtpark.
Bei der Postsiedlung hast du kurz gezuckt. War das nicht die Postsiedlung?
Naja, schon. Wir haben nur meine ersten 15 Jahre habe ich in der Körblergasse gewohnt. Mhm. Und da hat es einen großen Park gegeben damals. Da durfte ich spielen, oder wir. Und ja, da haben wir zuerst in der Großfamilie gewohnt. Hauptsächlich meine Großeltern und mein Großvater war Postdirektor. Graz 1, Briefaufgabe. Und dort haben gewohnt meine Großeltern, meine Eltern mit drei Kindern und die Schwester meiner Mutter noch mit einem Kind und ab und zu kam der Vater des Kindes dazu. Die drei sind dann ausgewandert, da war ich sechs, sieben. Und dann, wo ich 15 war, sind wir zum Lindweg gezogen und dort die berühmte Postsiedlung.
Auf deiner Website steht mit Tarnen und Täuschen durch die Schulzeit. Du bist auch Quarnäre gegangen, aber nicht bei meinem Großvater, oder wie war das?
Nein, ich bin, also sagen wir mal, in die gegengleiche Schule gegangen, im 5. BRG, in der Grabenstraße, bei der Erste Kirchen.
Grabenkirchen, oder?
Grabenkirche, ja. Auf jeden Fall dort. Und da war zuerst alternierend immer das zweite BG, war das, glaube ich, gell?
Du, oder, da kenne ich mich gar nicht so gut aus.
Nachher die Kanerigasse war. Aber da waren zwei Schulen untergebracht und da hatten wir wochenweise Vormittag- und Nachmittagsschule.
Was war da denn lieber? Was war dir denn lieber?
Ich glaube, damals schon Nachmittag.
Länger ausschlafen.
Ja, ja.
Und wie kommt man jetzt mit Tarnen und Täuschen durch die Schulzeit? Gib mal den jungen Hörern und Hörerinnen ein paar Tipps.
Naja, es ist so. Also Grundbedingung ist, dass man sehr schlau und gescheit ist. Ja? Also mit Dummheit kommst du nicht weit. Sagen wir mal mit Naivität vielleicht schon. Aber also ich war sehr schlau und gescheit, glaube ich. Und na, ich war immer so irgendwie, wir hatten zwei Vorzugsschüler. Das wollte ich gar nie sein. Ich wollte weder ein Streber noch ein Genie sein. Also die zwei waren wirklich so. Und ich war aber so in einem vorderen Feld immer angesiedelt mit guten Noten und habe aber dann schon ziemlich früh gemerkt, dass mir dieses autoritäre Dings überhaupt nicht passt. Das hat sich ja dann in meinem ganzen Leben niedergeschlagen mit Theatern, mit allen möglichen Formen der Bevormundung. Und also wir haben ja zum Beispiel so ein paar Lehrer gehabt, also unerträglich, also wirklich so Altnazis, die dann noch die Ohren in der 7. Klasse die Ohren umdraht haben, die Haare gestreckt und so Ecken stehen. Also unglaublich eigentlich. Und das hat mir alles dermaßen. Ja, damals war ich kein Aufbegehrer in dem Sinn, sondern ich hab mich da durchgeschwindelt, ein bisschen schwägmäßig im Nachhinein, ja, mit viel Blödsinn machen. Und daher kommt vielleicht auch meine schauspielerische Energie, oder die wurde dort vielleicht gepflegt auch, dass ich einfach so viel Blödsinn gemacht habe. Also ich weiß nicht, ich habe die ganze Klasse oft dermaßen unterhalten, mit den läppischsten Sachen. Also wir haben, ja, ich weiß es gar nicht, was alles für Blödsinn, das könnte ich jetzt auch gar nicht so schildern. Aber mit dem bin ich irgendwie, habe mich so durchgetäuscht, durchgeschwindelt.
So, nach dem Studium und...
Entschuldigung, eine Geschichte fällt mir gerade noch ein, die auch das Theater betrifft. Da durften wir einmal eine Stunde früher weggehen, weil Oskar Werner Torquato Tasso spielt. Und im Nachhinein tut es mir sehr leid, aber damals war es ganz klar, dass wir nicht gehen. Ja, wir haben eine Stunde früher ausgehabt, das war wichtig. Und ich konnte am nächsten Tag, ohne zu wissen, wie die Aufführung war, aber auch ohne zu wissen, was der Torquato Tasso war, habe ich mit dem Deutschlehrer eine ganze Stunde zum Gaudium meiner Schulkollegen, die wussten, dass ich nicht war, mit dem Deutschlehrer diskutiert über die Aufführung gestern. Und ich habe das irgendwie dann täuschen und tarnen, habe das können immer so lenken, dass er eigentlich das erzählt hat, was ich ihm dann bestätigend noch einmal erzählt habe. So habe ich es in Erinnerung.
Ja, also da war es dann nicht mehr weit zum Studium und dann zum Schauspielhaus Graz. Der Weg führte dann aber nicht nach Wien, Hamburg oder Berlin, wie vielleicht bei manchen, sondern in die Schweiz. Warum denn dieses?
Also angefangen hat es einmal, dass ich schon in Graz sehr sehr schöne Erlebnisse hatte, was Theater anbelangt. Ich habe viel Horvath gespielt und ich habe mich in diesen Dichter verknallt, also in seine Dichtung. Ich habe dann das Glück gehabt, den Kaspar vom Handke als österreichische Erstaufführung zu spielen. Und das war, glaube ich, so das, ja, das Dynamische überhaupt für mich, für diesen Beruf. Da kam so viel vor, was ich ja, im Leben wichtig finde, die Entwicklung der Sprache, die Entwicklung des Denkens, die Entwicklung der Gemeinsamkeit und das Zerstören durch die Gemeinsamkeit. Und das Stück hat mich damals schon sehr bewegt, war schwer zum Lernen, bis dann also. Ich weiß noch, die erste Seite habe ich nach einer Woche vergeblichen Lernens, habe ich das Buch weggeschmissen und habe gesagt, das kann man nicht lernen. So. Dann habe ich mir gesagt, ich will das aber unbedingt, weil das war so geil. Und dann bin ich wochenlang, ich glaube, wir haben 7 Wochen Proben gehabt oder 8, bin ich wochenlang durch den Lechwald, durch den Stadtpark, überall bin ich da durchgerannt und habe mir diesen Text hineingehämmert. Und dann war das auch ein toller Erfolg. Und von dem
der Handke hat dann, war auch zufrieden. Bitte? Handke war auch zufrieden.
Ja, ich glaube schon soweit. Ja,
also hat sich nicht beschwert.
Ich habe nicht mehr nachgefragt dann. Der hat sicher was gefunden. Ich war glücklich und rundherum hat man begeisterte Schreiber und Zuschauer gehört. Also ich habe dann nicht beim Handke lang nachgefragt, ob das in seinem Sinne auch gut war. Na, auf jeden Fall, das war die. Na, und dann über das ist der Werner Dügelin in Basel auf mich aufmerksam geworden. Und das war damals wirklich eins von den führenden, frischen, jungen Theatern. Hermann Beil hat dort sein Debüt als Dramaturg gegeben. Und hat dort eigentlich schon das eingeführt, was er nachher mit dem Peymann über Jahrzehnte gemacht hat, nämlich ein Theater sozusagen für die Leute. Also lustvoll, also nicht so verheerend, wie dann auch viele Theater waren. Also es war sehr kreative Anstalt. Und trotzdem war es mir dann zu eng und ich musste dann an ein Mitbestimmungstheater gehen. Ans Neumarkttheater, ein kleines Theater mit weniger Gage, obwohl ich habe Angebote an alle großen Bühnen gehabt. Ich weiß noch, wo der Paul Gober zu mir gesagt hat, und was machen Sie nächstes Jahr? Da sage ich, ich gehe ans Neumarkttheater. Sind Sie wahnsinnig? Das sage ich wahrscheinlich schon, aber das war für mich eins von den wichtigsten Entscheidungen, dass ich dort hingegangen bin, weil das hat sich in meinem Leben dann immer weiter und weiter so entwickelt, dass ich heute aber sowas von glücklich mit meinem Beruf bin, weil ich alles machen kann, was ich möchte, außer Filmregie, da habe ich mich nie dran gewagt. Das war mir dann doch, ich habe dann gemerkt, es gibt so einige Leute, die, ich mache jetzt meinen Film. Und das war mir ein bisschen zu, diesen Mut und diese Chuzpe hatte ich gar nicht und auch nicht diese Überheblichkeit eventuell. Das ist, also du musst einiges mehr können, als nur deinen Film machen wollen. Aber wie gesagt, das habe ich auslassen, aber sonst habe ich, glaube ich, ziemlich viel gemacht, was den Beruf betrifft.
Du hast den Peymann schon erwähnt, du hast unter ihm, bei ihm in Bochum gespielt. Wie war er denn?
In Stuttgart zuerst. Also, na, der Weg war der, dass ich dann am Neumarkttheater, das ist dann geplatzt, wie viele Mitbestimmungsversuche an der Mitbestimmung und an der Naivität von uns auch, dass wir mehr wollten, als jetzt der Mensch damals oder immer vertragen hat oder verträgt. Und dann war ich plötzlich so irgendwie auf mich gestellt. Ich war aber auch nicht jetzt ein Kabarettist oder ein One-Man-Dynamiker, so. Ich war ein bisschen hilflos. Dann habe ich angefangen, noch nicht zu inszenieren, aber Fernsehen zu machen. Da war Alpensager, da habe ich angefangen, Filme zu machen. Fluchtgefahr, also schöne Rollen auch mit Film. Und dann habe ich irgendwann einmal den Beil angerufen und gesagt, sage mal, ich fühle mich so heimatlos. Ich habe gesagt, ja, komm zu uns. Da haben sie mich genommen. War ein Jahr in Stuttgart und ein Jahr in Bochum. Und in Bochum habe ich schon gemerkt, es ist nicht mein Bier, das Theater. Ja, das war mir, ich sage heute blöd, es war mir zu theatralisch. Ja, also ich hab's lieber irgendwie direkter, was ich nachher beim Jazz gefunden habe, bei Jazzmusikern. Deswegen mache ich so viel mit Jazzmusikern, weil ich mich dort sofort so daheim fühle. Das fängt beim Witz erzählen an, geht aber in die ernsthaftesten Auseinandersetzungen, ist vielleicht ein blödes Wort, aber ernsthaftes Miteinander sein. Ja. Und da fühle ich mich nach wie vor immer sehr aufgehoben.
Du hast das Fernsehen schon erwähnt. Du machst eben eigentlich viel im Fernsehen in den Jahrzehnten. Alpensaga hast du schon erwähnt. Kottan warst du auch zu sehen. Tatort mehrmals. Jahrelang Trautmann, Soko Donau. Und vor allem auch eine meiner heimlichen Lieblingsserien, unserer heimlichen Lieblingsserien, der Bergdoktor bis vor kurzem. Ja. Was regt dich denn an solchen Formaten an oder was reizt dich zu solchen Formaten, außer die hoffentlich fürstlichen Honorare?
Wie du schon richtig sagst, das Honorar. Naja, sagen wir mal, ja, das ist eigentlich, sagen wir mal, die Grundierung von der ganzen Geschichte. Ich habe in den 80er Jahren von der Schweiz aus, Schweiz, Deutschland und auch ab und zu in Österreich, schon viel gedreht. Also damals gab es noch nicht so viele Serien. Ja, und da habe ich viel Spielfilme, viele Hauptrollen gespielt und so. Und da habe ich wirklich gedacht, so jetzt das rein. Und dann kamen immer mehr Serien ins Blickfeld. Und da war mir das dann, am Anfang habe ich auch den Eurocup in der Schweiz gespielt, den Schweizer Eurocup als Österreicher. Und dort habe ich einfach gemerkt, das ist mir zu oberflächlich, beziehungsweise nur das zu machen, wäre mir dann irgendwie fad gewesen, weil ich hab dort schon gemerkt, ich habe gern inszeniert, ich habe gern gesungen, ich habe gern mit verschiedenen Lieblingsdichtern gearbeitet, ich habe mit Valentin schon in den 70er Jahren angefangen. Und das war eigentlich so der Grundstock, die Valentin-Geschichten, für meine Solo-Geschichten und mit Musikern. Und dadurch, ich meine, mir hat es eigentlich auch fast immer Spaß gemacht und jetzt auch gerade beim Bergdoktor, da darf ich überhaupt nicht klagen, das war gut gespielt, das waren absolut liebe Kollegen, inklusive einem wunderbaren Team. Man ist verwöhnt worden. Also du hast eigentlich, Marcello Mastroianni hat einmal gesagt, warum machen Sie so viele Filme? Warum sagt er, es geht mir nirgends so gut wie beim Film. Sie sagen mir, wann ich aufstehen muss. Sie sagen mir, was ich anziehen soll. Sie bringen mir Kaffee, wenn ich will. Sie bringen mich wieder nach Hause. Warum soll ich nicht filmen? Ja, sagen wir mal, das ist so ein Aspekt, wenn man jetzt, sagen wir mal, den künstlerischen Bedarf etwas beiseite schiebt.
Wir sitzen gerade in Wien in deiner Wohnung. In wenigen Stunden wirst du im ORF Radio Kulturhaus eine wichtige Auszeichnung bekommen. Und zwar vor allem für deine Hörspiele, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Jury hat vorab verlauten lassen, entnahm ich der Tagespresse, in ein Spiel nimmt Wolfram Berger sein gesamtes Wesen mit, er bringt seinen Geist ebenso zauberhaft und kraftvoll ein wie seinen Körper. Man kann mit großem darstellerischem Personal kaum mehr erschaffen als Wolfram Berger solistisch. In seinen Untertönen entstehen ganze Menschenwelten. Das ist schön. Wann hast du denn gemerkt, dass du in diesem Feld brillieren kannst, dass du zwischen verschiedensten Rollen in Windeseile wechseln kannst, dass du die unterschiedlichsten Charaktere im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern kannst? Wann entstand also die Liebe zum Hörspiel zum Beispiel?
Da kann ich ganz, ganz weit zurückschauen. Ich habe in dieser heimatlosen Zeit damals, wo ich nicht am Theater war, da habe ich verschiedene Tätigkeiten gesucht und bin unter anderem zur Schweizer Blindenhörbücherei gestoßen. Und für die habe ich die ganzen letzten Tage der Menschheit aufgenommen, alleine. Vorher hat man das Stück gespielt in Basel. Und dort habe ich gemerkt, das ist ein absolutes Talent von mir, zwischen den Figuren hin und her zu springen und auch so einzusteigen, dass sie glaubhaft sind, dass sie wirklich, ja, das habe ich dann gemerkt und das ist immer noch so. Ich kann in Sekundenschnelle mich in ein anderes Lebewesen verwandeln als Schauspieler und gleichzeitig mich aber nicht vergessen. Ich kann dir jederzeit, während ich die tragischste Sache erzähle, die Zunge zeigen, wenn du willst. Das hört man jetzt im Radio natürlich nicht. Aber, und da bin ich ziemlich früh drauf gekommen, dass ich dieses Spiel mit verschiedenen Figuren, das habe ich auch beim Valentin, ich habe nie eine Liesel Karlstadt gebraucht, sondern ich habe immer sie oder diese verschiedenen Partner selber gespielt und dort habe ich schon gemerkt, das ist ein Talent von mir, das mich mein Leben lang begleitet und das mir große Freude macht. Und ja, das war eigentlich so die erste Bekanntschaft mit wirklich einem. Und ich habe die ganzen letzten Tage gelesen, also jeden Satz.
Es waren viele Tage.
Ja.
Du hast in über 100 Hörspielen mitgewirkt, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet hat. Jetzt ist es nur so, dem Hörspiel deiner Paradedisziplin geht es, glaube ich, nicht wahnsinnig gut. Und zwar nicht wegen dir. Wie siehst du denn die Zukunft generell deines, wenn man es so sagen will, Heimatsenders Ö1 und der Gattung Hörspiel?
Du merkst an meiner zögerlichen Antwort, dass das schwer zu beantworten ist. Man hofft natürlich, aber das betrifft ja nicht nur Ö1, was ich als Grund empfinde, warum das jetzt nicht so eine Geschichte ist, die im Leben da draußen pulsiert, sondern weil ich generell finde, dass das Stille, das Leise sehr leise geworden ist. Also ich spüre schon immer, dass es noch viele Leute gibt, die das schätzen, die das mögen, die das vermissen, auch wenn es nicht stattfindet. Aber ja, es ist bunt heute, es ist schrill, es ist und das ist im Hörspiel schwer herzustellen. Du kannst schon jetzt schnelle Schnitte auch machen und so, aber das ist nicht dasselbe, als wenn dir da so 1000, was ich meine, entgegenschrillen. Ja. Insofern, ich bin nicht sehr positiv, sehr optimistisch, aber hoffen tue ich schon immer. Und ich glaube auch, dass, wenn ich so die Zeiten, die längeren Zeiten beobachte, dass immer eins das andere bedingt. Also dass ich kann nur hoffen, dass den Leuten die Oberflächlichkeit oder diese laute Schrille irgendwann einmal auf die Nerven geht und auch wieder schätzen. Ganz blöd gesagt, an einem Bächlein zu sitzen und das Rascheln zu hören, beziehungsweise, ja.
Unter allen Rollen, die du gespielt und gesprochen hast, was war dir denn die allerliebste und was fehlt noch?
Da kommt natürlich wieder die Klischee-Antwort, es waren alles meine Kinder und ich habe alle Kinder gern. Und alle, die ich jetzt gerade im Moment im Arm schaukle, habe ich gern. Nein, es ist schon so, dass es natürlich bessere, liebere und weniger Liebe gibt, aber ich kann es jetzt gar nicht aufzählen bei der Unzahl von Sachen, die ich gemacht habe. Wir fahren dann immer spontan so. Ich tue mir schwer beim Erzählen von Anekdoten, so, was war deine Lieblingsdings? Mir fällt dann schon immer wieder was ein. Aber ja, Lieblingssachen, ich kann nur sagen, manche Sachen haben mir einfach ja, durch ihre Gewalt, durch ihre Größe fasziniert. So, ich habe auch den Mann ohne Eigenschaften gelesen, wo natürlich als Leseerlebnis oder ja schon eindrücklich war, weil da ich habe gemerkt, ich mag 3 fertig gelesene Stunden am Tag machen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich Gott sei Dank vom Blatt gut lesen kann, weil ich habe mir gedacht, jetzt hat fast niemand diesen Roman fertig gelesen, jetzt werden ich zweimal lesen. Also so viel zahlen die nicht. Also gut, dann habe ich einfach auch das ausgenützt, dass ich so gut vom Blatt lesen kann. Das kann ich jetzt so schwer schildern, aber das funktioniert. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt, dass das über diese lange Zeit, und dort hat mich sehr fasziniert, auch rauszufinden, ohne da jetzt überlegt zu haben, aber das hat sich ergeben, dass verschiedene Kapitel verschiedene Farben haben. Also das Kapitel Moosbrugger ist ein dumpfes, dunkles Kapitel und das Kapitel Clarisse ist ein schrilleres Kapitel. Und da gibt es eben so verschiedene Dinge, die ich nicht bewusst eingesetzt habe, aber die sie mir ergeben haben, die sie während dem Lesen habe ich mich da irgendwie umgeben von einer anderen Luft. Und das ist spannend.
Du warst jetzt lange Jahre freiberuflich tätig. Das bringt Unabhängigkeit, aber halt auch Unsicherheit in einem Job wie deinem. Und trotzdem würdest du es heute wieder machen.
Auf jeden Fall. Also, das heißt nicht, dass ich immer alleine arbeiten mag, schon im Konsens mit anderen, aber weil ich im Moment mir so verschiedene Körperschaften oder so aussuchen kann, beziehungsweise in so Gruppen hineingerate, wo ein Auge in Auge ein nicht hierarchisches Denken oder miteinander arbeiten stattfindet. Also wo jeder seine Funktion hat. Ein Regisseur ist dazu da, dass der mir auch was sagt. So. Aber im besten Fall kann ich sagen, ich biete dir jetzt mal 100 Sachen an und du sagst mir, pass auf, bleib bei dem oder bleib bei dem. Also das ist für mich eine reife Auseinandersetzung. Und anders als wenn mir ein Regisseur sagt, du musst jetzt so machen und jetzt mach mir das sklavisch nach, so, das geht nur so und so. Da wird es für mich unangenehm und das muss ich ja nicht mehr.
Du hast in deiner Wohnung zahlreiche Musikinstrumente, habe ich da hinter mir gesehen, und du stehst auch immer wieder mit Musikern, vermutlich auch mit Musikerinnen auf der Bühne, Christian Bakanitsch zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder. Du hast auch mit Markus Schirmer, der auch schon in diesem Podcast war, geradezu legendäres Kabarett-ähnliches Duo gebildet. Wie suchst du deine Partner, Partnerinnen aus? Wie entstehen solche Partnerschaften?
Ja, die entstehen fast von selber. Also einmal wird jemand hereingeschwemmt in eine Gruppe, dass der Bakanitsch einen Gitarristen mitbringt oder so. Wie sind die alle entstanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie selbstverständlich. Also dass man spürt, also was weiß ich, mit dem Buschnick zum Beispiel, mit dem ich sehr viel gemacht habe und den schon ganz lang kenne, den habe ich über den Uli Scherer kennengelernt, der leider gestorben ist, ein wunderbarer Pianist, den ich in der Schweiz damals gefragt habe, ob er mit mir Konrad Beyer macht, weil mir dem sein Klavierspiel so gefallen hat. Und über den habe ich dann natürlich viele Leute vom Wiener Art Orchester kennengelernt. Und da kommt wieder der dazu und dann über den höre ich wieder eine andere Gruppe, dann frage ich den. Jetzt zum Beispiel habe ich in Salzburg im Literaturhaus auch wieder zwei wunderbare Schlagzeuger kennengelernt. Es kommt im Gespräch. Ja.
Das mag jetzt eine etwas boulevardeske Frage sein für einen Kulturpodcast, aber ich stelle sie trotzdem. Du bist vergangenes Jahr 80 Jahre alt geworden. Wie schafft man es da, so jung zu bleiben?
Der Groucho Marx hat gesagt, es ist nicht schwer, alt zu werden, man muss nur lang genug leben. Ja, er hat schon recht, irgendwie. ich weiß es auch nicht. Also manchmal stelle ich es glücklich fest, dass ich irgendwie noch so nicht herumwatschel wie eine alte Ente, sondern dass ich irgendwie noch fröhlich dabei bin. Ich kann andere anstecken und die stecken mich wiederum an. Und ich denke mal, solange ich das einigermaßen im Griff habe, solange der Körper das noch mitmacht, stresse ich ihn nicht. Also ich werde ihn nicht überanstrengen. Der Markus Schirmer sagt immer, aber gell, wenn wir es jetzt wieder einmal spielen, die Engel im Kopf, machst du schon die Salto-Rolle wieder? Da sage ich, nein, die mache ich nicht mehr. Ich mache im Geist vielleicht. Oder ich mache irgendwie andere Lispel-Sachen oder so. Also du musst dich schon irgendwie so dort hinbiegen, was dir auch noch entspricht. Also zum Beispiel würde ich jetzt bei einer Anfrage von den Bergrettern wahrscheinlich Nein sagen, wenn sie mir sagen, ich muss jeden Tag 2 Kilometer bergauf gehen. Will ich nicht. Ja.
Du bist ja viel unterwegs. Du hast viele Programme in vielen Städten. Was bringt denn 2026 ungefähr so in groben Zügen? Wie weit kannst du das abschätzen? Wie weit kannst du uns das skizzieren?
Ich habe unlängst so eine Liste gemacht, weil ich mich selber nicht mehr auskennt habe. Ich habe es nummeriert dann. Ich bin also bei meinen Vorhaben von jetzt bis zum Herbst auf 26 verschiedene Sachen gekommen. Und das ist schon lustig. So Sachen wie, was weiß ich, der Nikolaus Mahler, der Karikaturist, hat eine Ausstellung gemacht mit Zitaten aus, von berühmten Schriftstellern. Das wurde dann, wie das geheißen, Literaturstriptease genannt. Ja, und der hat so Zeichnungen gemacht zu verschiedenen Texten. Und ich habe da diese Texte gelesen mit einem Xylophonisten oder beziehungsweise Schlagzeuger, und das war wunderbar. Ja. Und die, solche Sachen entstehen aber aus dem Stand dann. Oder ich habe mit dem Geiger, mit dem Toni Burger Kafka-Texte gemacht, und das war ohne Proben. Also, oder mit dem Karena Satrian mache ich, was habe ich mit dem gemacht? Ah, eben Mann ohne Eigenschaften, so Ausschnitte draus. Und jetzt mache ich mit dem Stefan Zweig Sternstunden der Menschheit. Und wir proben da nicht. Also wir sprechen schon noch miteinander. Aber der sagt einfach, ich sage, was will? Ich höre dir zu und dann spiele ich. Und das sind natürlich Glücksfälle oder Glücksgefühle, die sind nicht ersetzbar mit vielen Proben, nicht und so. Aber das heißt nicht, dass wir nicht manche Sachen auch proben oder dass ich nicht viele Texte, wo ich gar nicht sage, das ist Probe, sondern ich kriege, das hat meine Mutter damals schon gesagt, wenn du einen Text kriegst, du verschwindest immer irgendwo und liest dauernd diese Texte. Und das habe ich immer noch, wenn ich irgendwie ein Programm im Auge habe. Ich nehme die Texte und mache die immer unterwegs oder lese es wieder mal bearbeitet. Ich habe viel Bearbeitungen auch gemacht, die ganze Odyssee bearbeitet. Mache ich auch mit einem Schlagzeuger. Oder ja, mit Markus habe ich einige Sachen gemacht, Karneval der Tiere und so weiter, wo ich dann auch selber die Texte entweder neu schreibe oder bearbeite. Und dadurch wird es auch meins und es wird auch so lebendig wie ich und hält mich aber auch wieder lebendig. Und das ist insofern ein schöner Arbeitsprozess. Und ich habe unlängst beim Urs Widmer gelesen, Sie haben ein Interview mit ihm, Sie haben eigentlich ein gelungenes Leben. Was ist für Sie ein gelungenes Leben? Und da hat der Urs gesagt, ein gelungenes Leben ist, wenn ich möglichst wenig fremdbestimmt arbeite und lebe. Und das habe ich auch.
Wolfram Berger hat auch eine Website, er hat sowas wie einen Newsletter, über WhatsApp verschickt er immer wieder Updates. Also wenn ihr euch da draußen interessiert für das, was 2026 alles passiert, dann folgt ihm oder folgt uns. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir in die allerletzte Zielkurve einbiegen, 2 Fragen sind, glaube ich, offen geblieben. Da hast versucht, mit Tarnen und Täuschen dich herum zu manövrieren, aber es ist mir dann doch aufgefallen. Das eine war, habe ich zumindest jetzt keine Antwort klar vernommen, wie war der Peymann, wie war das mit dir und dem Peymann? Der war ja, glaube ich, schon ein bisschen fixer in seinen Ansichten.
Ja, für mich war der Peymann, auf die Schnelle gesagt, Jekyll und Hyde. Ich habe den manchmal erlebt, eine halbe Stunde urgescheite Sachen erzählen und auf der anderen Seite war er manchmal so unerträglich und ich habe nicht eingesehen, warum jede Woche ein erwachsener Mensch, inklusive Lore Brunner und etc., Wein in der Kantine sitzen, weil er einfach unerträglich und ungerecht und was, also, war. Und ich glaube, ich war der Einzige, der ihn auf der Bühne 2-mal zusammengeschissen hat, weil er, einmal weiß ich noch, da hat irgendein Tontechniker eigentlich seine Existenz abgesprochen vor allen Menschen, aber so unangenehm. Und da habe ich gesagt, Klaus, das geht nicht. Also so. Und dann also ich vertrage so Ungerechtigkeiten gar nicht. Und dann wurde es still und die Kollegen sind zum Teil aus, ich traue gut Bure. Und das heißt, und draußen haben sie gesagt, ah, das traust. Und so sage ich, aber sag einmal, was soll er mir tun? Soll er mir den Kopf verpacken? Nur weil ich jetzt das nicht gut finde? Also, hey. Und so nachher kommt der Peimann und sagt, Mensch, habe ich nicht so gedacht, habe ich nicht so gemeint. Sag ich, aber sag das jetzt dem dort, nicht mir. Also, insofern war das für mich so ein ja, ganz komischer, auf der anderen Seite ein Stehaufmantel ohnegleichen. Und ich glaube, für Wien war der wirklich, also was man so hört, auch wirklich sehr gut als Aufbrecher von Verkrustungen und so weiter. Also das wird ja immer da noch gut hervorgehoben von ihm. Und das mag auch sein, und das stimmt ja. Und mit dem Beil zusammen, den ich übrigens sehr schätze, ja, und der war so der Leise, der Zweite im Hintergrund ein bisschen, so der Richelieu. Nein, Richelieu ist blöd. Nein, aber Hermann Beil. So. Also insofern waren sie ein gutes Team auch soweit, weil der Peimann ist da vorgeprescht und da war irgendein Verriss von einem Stück, sagt, kommt er zur Probe. Ich habe gedacht, jetzt ist er zerknirscht bis zum Gehtnicht. Da sage ich, dem Kritiker habe ich Hausverbot gegeben. Ja? So, kannst du auch machen. Da sage ich, ja, trotzdem was, ja, ist gut. Aber es war auch wichtig. Ich meine, ich bin in meinem Leben überhaupt drauf gekommen, dass einige Charaktereigenschaften, die mir als junger Mensch unangenehm waren, oder so wie Eitelkeit, die kann ich inzwischen differenzierter sehen. Weil manchmal ist Eitelkeit ein guter Zug an einem, weil er dich schöner macht. Also wenn es übertrieben ist, ist er blöd. Aber er gibt dir auch Selbstbewusstsein, vielleicht ein falsches im Moment. Aber irgendwie, weil ich bin ja doch zum Beispiel in einem sehr bescheidenen Elternhaus auf, da war Bescheidenheit, ist deine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. So, also aufgewachsen und da war lange Zeit, habe ich mir manche Sachen nicht getraut, also wo andere gesagt haben, boah, ich bin gut und so. Und ja, also das spielt beim Peimann auch viel hinein.
So, und die zweite Frage, die noch offen geblieben ist, welche Rolle fehlt noch in deinem Oeuvre? Shakespeare-König ist schon alle durch.
Also. Naja, Theaterrollen fehlen mir gar keine eigentlich. Ich hoffe, dass das noch so irgendwie mit kleinen Überraschungen so weitergeht, dass ich mit vielen guten Menschen und lieben Menschen zusammenarbeiten kann.
So, jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, die heißt in aller Kürze. Kurze Antworten bitte. Dein Lieblingsbeisel in Wien und oder Graz?
Griesbauer.
Okay, im Schafdäu. Ja. Bei den wilden Backhändeln.
Ja.
Dein Lieblingswitz?
Nein, was so viel? Die,
ja, irgendeiner, der da schnell einfällt.
Mein Lieblingswitz, Maria. Siehst, vorgestern haben sie mir gefragt, erzähl noch schnell einen Witz. So, ich weiß so viele Witze. Ich muss mich jetzt warm reden für diesen Witz. Ich weiß nicht.
Will ich dir zwischendurch eine andere Frage stellen noch?
Ja.
Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin muss keine Kollegin oder Kollege sein, mit dem du jemals auf der Bühne standest. Wen bewunderst du besonders oder hast bewundert für sein Schauspiel? Oskar Werner wahrscheinlich, weil du ihn nicht gesehen hast.
Ja, nein, Mann, der war schon toll, ja. Ja, also Lieblingsschauspieler, Maria. Gibt auch wieder so viele, ja. Ich habe halt gern die, und dann habe ich Michel Piccoli gesehen, wunderbar. Aber es gibt hunderte, ja.
So, warst du schon ein Witz?
Oh, nein, ja, ich weiß einen, aber der ist nicht zimmerrein.
Okay.
Was?
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Es ist nicht politisch gemeint, es ist eine Casino-Frage, rot oder schwarz?
Was?
Es ist nicht politisch gemeint, eine Casino-Frage, rot oder schwarz?
Schwarz ist eleganter und rot ist vitaler.
Sehr gut. Lieber Wolfi,
ja.
Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Ein schönes Jahr 2026 wünsche ich dir.
Gleichfalls, danke.
War das nicht fein? Das war der Haubentaucher-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Werk doch bitte positiv und teilt es auf dem Kanal eurer Wahl. Ewige Dankbarkeit ist euch gewiss.
Cut. produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.